Ihr Lieben, ich hatte, glaube ich, gerade eines der spannendsten Vorgespräche, das ich jemals geführt habe. Ich bin immer noch komplett geflasht. Wir wollten, glaube ich, schon vor einer Stunde anfangen oder halben Stunde. Aber ich freue mich ganz besonders, heute einen ganz spannenden Gast hier zu haben. Und der wird euch auch definitiv flashen. Und zwar André Schmidt. Hallo, André.
Ja, hallo, Marc. Danke, dass ich hier sein kann.
Und ich möchte dich kurz unserem Publikum vorstellen, weil ich glaube, ja, du bist schon eine gewisse Koryphäe. Du verbindest viele Punkte, die die meisten gar nicht kennen, ja, weil es uns fremd ist. Du bist ein Ex-Elite-Kommando-Soldat, warst beim KSK mit Spezialisierung auf Sprengstoff und Sabotage und hast viele Einsätze, Krisen tatsächlich erlebt, bist ein wahrer Insider, warst Beamter eigentlich auf Lebenszeit, bist aber dann freiwillig raus. Da meine erste Frage, wieso hast du den sicheren Hafen der Pension, des Beamtentums hinter dir gelassen? Was hat dich dazu bewegt?
Ja, also ich war ja 15 Jahre bei der Bundeswehr. Ja. Und das Problem ist, ich hatte schon damals relativ gute Kontakte in die Wirtschaft. Hab parallel Personenschutz organisiert für große Familien. Also ich war immer ein bisschen umtriebig. Ja. Ich war auch einer der wenigen, überhaupt immer Bücher lesen, immer Weiterbildung. Also sozusagen, was man in der Armee braucht, ist eigentlich so ein Schema F. Ja, du hinterfragst nichts, du machst deine Mission.
So eine emsige Arbeitsbiene.
Ja, genau. Und das Problem ist, nach dem Dienst waren wir das nicht genug. Ich hatte auch Service-Clubs, Business-Clubs, weiß ja die einen oder anderen, war ich dann viel unterwegs. Und dann sozusagen lernst du am Wochenende diese Welt kennen und unter der Woche sozusagen bist du der Befehlsempfänger, der Hauptfeldwebel, der sozusagen etwas vorgekaut bekommt, schwarz und weiß und das sind die Bösen und das ist so. Und am Wochenende triffst du dich mit den Politikern oder Wirtschaftsentscheidern, wo was ganz anderes besprochen wird. Wo eigentlich schon Sachen besprochen werden, die in 5 oder 10 oder 20 Jahren passieren. Und irgendwann war es für mich, wenn du ein Soldat bist oder Polizist, musst du das aus intrinsischer Überzeugung machen. Weil du kriegst nicht unbedingt viel Geld und du riskierst tagtäglich dein Leben. Wenn du aber das, was du machst, nicht mehr mit Herzen machen kannst, dann musst du irgendwann die Frage stellen, bist du am richtigen Ort? Und so habe ich damals, dann, wie alt war ich, 35, habe ich überlegt, bleibst du jetzt im sicheren Hafen, bist aber todunglücklich bis am Lebensende, weil du hast niemals die Fähigkeiten, dein Potenzial herausbekommen, was du eigentlich schaffen könntest. Und deswegen habe ich gesagt, okay, habe es dann abgesprochen, Familie, habe gesagt, okay, jetzt alles auf eine Karte, raus. Habe dann 8 Berufsausbildungen gemacht. Hab dann parallel mehrere Firmen aufgebaut. Einfach, also ich habe sozusagen die Disziplin und das Wissen aus dem Spezialkräftebereich mitgenommen und habe es aber fokussiert sozusagen auf die zivile Schiene. Ja, obwohl so zivil ist es auch nicht mehr. Ich bin ja Wirtschaftsmediator in Kriegs- und Krisengebieten, auch eins meiner Kernfähigkeiten. Also so ein bisschen, natürlich ist das gleich geblieben, aber natürlich mehr Soft Skills, mehr Diplomatie. Man muss nicht alles immer in die Luft springen.
Ja. Jetzt bist du natürlich jemand, der von den Fähigkeiten wahrscheinlich eine sehr krasse Ausbildung genossen hat, wo auch viel investiert wurde, die man auch nicht gerne wahrscheinlich ziehen lässt. Gab es da Versuche dann von deinen Vorgesetzten oder von den Behörden und so weiter, dich irgendwie zu überreden oder zu fragen, was die Beweggründe sind?
Na gut, man kann natürlich dann mit anderen Einheiten, Behörden, Polizei oder auch standortfremd kann man natürlich hingebracht werden. Aber ich wollte dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Also irgendwann muss man sagen, okay, cut. Jetzt muss ein neues Leben beginnen. Ich habe Rüstungsindustrie, also in den verschiedenen Sachen. Ich hatte Pilotprojekte begleitet, also unentgeltlich. Habe ich einmal gemacht, weil ich einfach Bock drauf hatte, was zu verändern, was zu bewegen. Und entweder ganz oder gar nicht. Die halben holt der Teufel. Deswegen.
Aber wie ist es denn? Also du schreibst die Kündigung und dann wird es genehmigt oder kam dann noch irgendwie versucht, dich zu
überreden? Nee, das dauert schon.
Also gab es keine Gespräche, wo du jetzt, André, bleib doch bei uns und wir geben dir die Möglichkeit, weil das ist ja schon ein spezielles Skillset, das du hast, worauf man ja vielleicht auch nicht als Bundeswehr oder so verzichten möchte, oder?
Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn man nicht will, wenn man die Motivation nicht mehr mitbringt, dann ist die Frage, was können die noch mit einem anfangen?
Ja, und ich meine, du hast wahrscheinlich in deinem Leben Krisen erlebt oder auch vielleicht Wissen generiert, das der Normalsterbliche nicht generiert. Du weißt wahrscheinlich Sachen, wo andere nicht wissen und so weiter. Gibt es dann irgendwie so ein NDA, den du schreiben musst? Sie dürfen nie was sagen, ansonsten, was ich, passiert dies und das?
Also behördlicherseits muss man natürlich die Verschwiegenheit dort wahren über Einsätze oder über gewisse Inhalte lebenlang. Also gewisse Sachen sind 5 Jahre lang, die Masse ist aber lebenlang, weil es natürlich um Datenschutz geht, Personen, Staatsgeheimnisse. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so nach dem Dienst, als ich dann angefangen hatte sozusagen für die Wirtschaft zu arbeiten, aber parallel sozusagen, was ich wie in Afrika oder in Südamerika, Die richtig krassen Sachen und auch fiesen Sachen habe ich erst da kennengelernt. Nur da hast du halt keinen Support. Du hast halt keine QRF, du hast halt keine Rückendeckung, sondern du bist da im Anzug, bist da mit Koffer, versuchst da Gespräche zu führen und da kannst du auch mal ganz schnell eskalieren. Ja? Mhm. Und da kommt halt niemand, der dich rausholt. Also da ging mir schon oftmals auf Grundeis so ein bisschen der komplette Stift, ja.
Okay, spannend. Gibt es denn Sachen, über die du nie reden wirst, weil du weißt, es würde die Menschen da draußen verunsichern? Oder wo du auch weißt, es könnte dir Probleme bescheren?
Ja, also natürlich, ich arbeite für viele große Familien, was die Vorsorge angeht, aber auch so Plan-B-Szenarien. Da ist natürlich, ich bin Mediator, damit natürlich auch gesetzlich verpflichtet sozusagen, wie ein Anwalt oder Arzt natürlich darüber zu schweigen.
Ich meine auch bezüglich deiner Zeit als Staatsbediensteter, gibt es da auch Situationen oder Sachen, Informationen?
Ja, natürlich. Der ein oder andere würde vielleicht den einen oder anderen Politiker kompromittieren und dann vielleicht den anderen Licht rücken. Deswegen, man schweigt. Ja, man schweigt, man möchte keine Probleme haben.
Ja.
Und man verändert damit auch heutzutage ja nichts, das sehen wir auch. Egal wie viele Skandale aufgedeckt werden, es muss keiner mehr Verantwortung beziehen, es muss keiner mehr irgendwo einen Knast oder sonst was, sondern der mit dem Finger zeigt auf ein Problem.
Der ist der Schuldige.
Der ist der Schuldige heutzutage. Ja. Das ist das Problem.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Jetzt warst du Fallschirmjäger, EGB-Soldat, wie gesagt, beim KSK und so weiter. Ich meine, das ist ja wohl, glaube ich, wahrscheinlich die härteste Einheit, die man in der Bundeswehr überhaupt beziehen kann oder besuchen kann. Was war da die Intention? Da warst du wahrscheinlich ziemlich jung, als du dich entschieden hast, ich gehe jetzt Richtung Bundeswehr, ich will richtig Gas geben. Was hat dich da angetrieben?
Na gut, auch da natürlich so ein bisschen die intrinsische Motivation, zu den Besten zu gehören. Und man muss sagen, ich komme aus ein bisschen, ich will nicht sagen, schwierigen Elternhaus, aber ich hatte große Probleme in der Jugend, nennen wir es mal so. Und am Ende war die Bundeswehr, war meine Familie. Also ich kannte nichts. Ich hatte nichts anderes. Ich war von früh bis abends nur dort, auch am Wochenende.
Okay.
Also ich habe in der Kaserne gelebt. Und da ist sozusagen dieser Chorgeist, diese Familie, die entsteht, das ist halt ein und alles. Und da gehst du halt gemeinsam wie so ein Wolfsrudel durch dick und dünn. Und so bin ich am Ende dann hochgekommen. Ich habe mir immer gesagt, okay, was kannst du alles erreichen? Wo ist deine Schwelle? Als Fallschirmjäger natürlich beeindruckt, oh, aus Flugzeugen springen, dann natürlich harte Märsche. Es gibt immer natürlich so ein Wettkampfmodus. Ja, jeder, das sind ja alles nur Alpha-Tiere, die dort gegeneinander kämpfen, miteinander für ein gemeinsames Ziel. Und nach jeder Schwelle kam immer die Frage, was ist danach?
Was
kommt als nächstes? Was kann ich noch? Weil das Brachiale auch natürlich bei der Höllenwoche oder bei den Spezialkräften allgemein, es ist nicht unbedingt nur der Körper. Oder es ist fast nicht nur der Körper. Es ist der Kopf, der Wille entscheidet. Ich bin ja zweimal die Höllenwoche durchgelaufen.
Was ist die Höllenwoche?
Die Höllenwoche ist, das gibt es heute leider nicht mehr, wurde dann abgebrochen, ist sozusagen das Auswahlverfahren, wie du die Eignung kriegst, um die Kommandofähigkeit, also für die Ausbildung erstmal starten zu können. Die Grundausbildung dauert ja 2 Jahre, dann hast du nochmal weitere Spezialisierungsausbildung, Zugausbildung etc. Aber um überhaupt reinzukommen, wirst du gesiebt durch die EFV 1 und EFV 2, also Eignung, Feststellungsverfahren 1 und 2. Und 2 ist halt die Höllenwoche. Das heißt, eine Woche Trizen, kaum essen, wenig, also bisschen Wasser natürlich, kaltes Wasser. Die ganze Zeit von früh bis abends wirst du hast kaum Schlaf und wirst dann nur von früh bis abends gebumst, in Anführungszeichen. Also
schweren Rucksack,
Kisten, Baumstämme, nach oben, unten durch den Schwarzwald. Und das ist schon hart, weil da ist irgendwann mal, jeder Mensch trägt Masken. Ja, wie Erwin Gufin sagt, ja, wir alle spielen so ein bisschen Theater. Und das Problem ist, deine Maske verlierst du dort. Wenn du müde bist, hungrig bist und dann keine Konzentration mehr hast. Irgendwann
brauchst du das
Warum. Genau, da kommt dein wahres Ich. Bist du ein Teamplayer oder bist du ein Einzelspieler? Mhm. Ja? Bist du egoistisch oder machst du irgendwie für ein höheres Ziel, hilfst du jemand, unterstützt du jemand, der vielleicht nicht mehr kann? Ja, in Klammern, irgendwann kannst du auch nicht mehr innerhalb dieser Woche und brauchst dann wieder jemanden, der dir vielleicht irgendwie hilft, also mental. Und da ist aufgefallen, dass die, ich sag mal, die größten Muskeln haben oder die so ein bisschen die lautesten sind, ja, so Extravertierte, das sind die meistens, die am ersten, zweiten Tag oder meistens schon am ersten Tag, da ist schon über 50% nach den ersten, 65, 75 Kilometer läufst du komplett ohne Pause mit dem ganzen Gepäck. Musst du mal einen See durchqueren, musst den Baumstamm aufnehmen. Also du wirst schon so gefiltert, dass du das musst. Also du brauchst dann warum. Warum jetzt, Marc, um diese Uhrzeit, es ist 3 Uhr nachts, du frierst, du schwitzt, warum bist du nicht zu Hause bei deiner Frau? Warum bist du hier mit anderen im Dunkeln und jagst den Berg hoch? Also dieses, du musst für dich selber wissen, warum du das machst, weil wenn du dein Warum nicht hast, und das ist allgemein im Leben natürlich als Unternehmer, wenn du das Warum nicht hast, wirst du niemals an deine Grenzen gehen und darüber hinaus, weil du musst Entbehrungen, sag ich mal, natürlich dir gefallen lassen und vor allem auch als Kommandosoldat, wenn du dann beginnst, die 2 Jahre, du bist ja auch nie da. Also bist du eigentlich nie da, bist immer nur am Ackern oder am Machen oder im Ausland oder trainieren. Vom Zivilleben bekommst du relativ wenig mehr mit.
Was hast du in dieser Situation oder generell bei dieser Ausbildung an dir kennengelernt, was dich überrascht hat und was dich vielleicht auch erschreckt hat?
Ich hatte, also auch schon auf der Höllenwoche, ich hatte, wie gesagt, 2-mal habe ich die da durchgemacht. Ich hatte mir alle 10, hatte ich mir alle gebrochen. Ich hatte mir alles aufgescheuert, Riesenwolf gelaufen. Die Ärzte haben gesagt, hier, geh raus, du machst ja alles kaputt. Also obwohl der Körper kaputt ist und geblutet und Krämpfe und sonst was, dass man trotzdem sich weiter motivieren kann, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Du machst einen inneren Film, ja, so eine Art Selbstgespräche, motivierst dich, wie du immer weitermachst. Und das ist schon das, was mir dann auch im Zivilen, auch mit meinem Meister, oder das größte Klientel, was ich meistens habe, ist 55, 60 aufwärts. Viele auch Milliardäre, 23 Milliardärsfamilien berate ich parallel. Man hat einen gewissen Einstellung, auch das sehen die auch, vor allem die Selfmade-Leute. Das, was die in ihren Kindern oder Enkeln nicht mehr sehen, das haben halt viele auch bei mir gesehen, deswegen haben die mich auch ein bisschen gefördert, so mentorenmäßig, dass man einfach Gas gibt und einfach auch verzichtet auf gewisse Sachen. Kurzfristiger verzichten auf Erfolg, um langfristig irgendwie auch mehr erreichen zu können. Und vor allem nicht nur immer, um Geld zu machen, sondern am Ende ist es Win-Win-Situation für alle Seiten. Alle müssen glücklich sein, dass man irgendwo sozusagen im Rücken irgendwo irgendwelche Gegner hat. Ja? Aber wenn du mich fragst, okay, was habe ich gelernt? Einige Spezialkräftetechniken natürlich, die auch so in der Wirtschaft interessant sind. Auch was ich für die Vorsorge, das habe ich auch in dem Buch oder in den letzten Büchern mit eingebaut, beispielsweise bei Redundanz, Pace, Primär, Alternativ, Contingency, Emergency. Also, dass du, egal was hast, immer eine Redundanz hast. Dass du niemals an den Punkt kommst, wo du sagst, Mist, jetzt stehe ich vor der Tür und jetzt habe ich keinen Schlüssel mit, wie komme ich rein? Oder was ich jetzt, kriege ich keinen Kredit von der Bank, was mache ich als nächstes? Also, dass man immer handlungsfähig bleibt und dass man immer das Positive auch sieht. Also, lösungsorientiert. Ich hasse Jammerlappen. Ich hasse Menschen, die in jeder Lösung ein Problem sehen und dann nur rumjammern, wie schlecht die Welt ist.
Also, unter Stress funktionierst du einfach.
Ja.
Und was hat dich erschreckt, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, die Seite kannte ich gar nicht an mir?
Vielleicht ich bei mir nicht selber, vielleicht eher mein Umfeld. Man stumpft ziemlich ab. Man wird ziemlich
kalt.
Ziemlich kalt, gefühlstot. Bei vielen Sachen, wo andere heulen da und sonst was. Und ich mache mir parallel irgendwie ein Essen warm und interessiert mich nicht. Aber das ist natürlich auch ein gewisser Anteil an Psychopathie, hat jeder Mensch in sich. Du brauchst Psychopathie, um sozusagen Emotionen abschalten zu können, um einfach Entscheidungen treffen zu können, um eine gewisse Gefühlskälte.
Ja. Ja.
Und natürlich ist es ein gewisser Wahrnehmungsfilter oder auch Schutzreflex, ich würde mal sagen, beim Polizisten oder auch Soldaten oder bei anderen Menschen, die Sachen machen. Wenn du ständig dir Angst machst oder ständig Sorgen machst, wenn du jetzt den nächsten Schritt machst oder immer Angst hast, oh, kann ich jetzt raus, kann ich jetzt verletzt werden? Ich glaube, dann bist du der Falsche an den Ort. Das ist einfach nur, um in Handlung bleiben zu können und nicht in diese Starre rein, diese Lethargie reinzugehen. Das ist ja ein großes Problem, was wir jetzt haben. Viele reden, aber keiner kommt zum Handeln. Also alle wissen, dass wir, ich sag mal, ein relativ korruptes System haben. Viele wissen, dass wir massiv Probleme wirtschaftlich haben und dass es wahrscheinlich nicht mehr so lange weitergeht. Aber siehst du Friedensdemos wie in den 60ern, 70ern, obwohl wir jetzt 10 Schritte weiter sind in der Eskalation als damals. Aber weißt du, warum die damals auf die Straße gegangen sind? Weil die es alle noch wussten, weil die es erfahren hatten, weil die...
Der Krieg war noch nah.
Das war noch nah. Mhm. Es war noch miterlebbar. Es war noch die Generation, die das auch live miterlebt haben, auch diese Krankheit.
Wir vergessen einfach.
Wir vergessen. Ja. Diese Wohlstandsverwahrlosung sorgt dafür, dass wir, kennst du ja das Prinzip der 4 Generationen?
Generationszyklus, ja.
Genau.
Forst Thörning habe ich in meinem Buch auch beschrieben. Wir sind einfach kriegsvergessen, deswegen kommt es wieder die Kriegsrhetorik, deswegen schlafwandeln wir eigentlich in den nächsten geopolitischen Konflikt. Da werden wir auch gleich drüber reden. Mhm. Aber bevor wir das machen, habe ich noch eine andere Frage, André, sondern was war denn dein krassester Einsatz, über den du reden kannst? Also wo du sagst, hey, okay, krass, das ist jetzt mal spannend gewesen.
Mein Event geht in die nächste Runde. Ich lade dich wieder herzlich ein am 8. und 9. Mai 2026 in die Motorworld in Metzingen. Unter dem Motto Aufbruch, Diskurs, Leben treffen sich Menschen, die reden wollen. Nicht übereinander, sondern miteinander. Dabei steht der Diskurs natürlich im Mittelpunkt. Respektvoll, pluralistisch, meinungsstark. Hier darfst du Fragen stellen, widersprechen, mitdenken und mitdiskutieren. Und dich mit Menschen vernetzen, die den offenen Austausch genauso schätzen wie du.
Ist man eigentlich froh, dass man auf so ein Event gehen kann, um eigentlich geistig Gleichgesinnte zu treffen und sich mit denen auszutauschen.
In einer einzigartigen Atmosphäre, die inspiriert, verbindet und Mut macht. Denn Aufbruch beginnt dort, wo Menschen den Dialog wagen.
Mir persönlich geht es auch so ein bisschen um die Vernetzung, um vielleicht Leute kennenzulernen.
Und es geht einfach hier in legerer, lockerer Atmosphäre. Man trifft sich, man ratscht, jeder ist sofort mit dem anderen per Du.
Dich erwarten inspirierende Vorträge und offene Diskussionen zu den Themen, die unsere Zeit bewegen. Finanzen, Bitcoin, Geopolitik, Gesellschaft und Zukunft. Und diesmal ist das Line-Up wirklich einzigartig und sucht seinesgleichen. Mit dabei sind in diesem Jahr Sukharit Bhakti, Ulrike Goro, Richard Werner, Henrik Proter, Jasmin Kosubek, Fabian Kowalik, Horst Lünning und viele weitere hochkarätige Speaker.
Da war so viel Input drin und so viel Wahrheit. Und das ist auch sehr kritisch gewesen, aber auch sehr gut.
Ja, einfach ihre Meinung sagen und da ein Stück weit für die Freiheit eintreten. Das finde ich klasse und deshalb bin ich auch hier.
Nutze außerdem die einmalige Gelegenheit, die Speaker persönlich zu treffen, Fragen zu stellen, gemeinsam Fotos zu machen und dir Bücher direkt vor Ort signieren zu lassen. Marklit ein 2026. Aufbruch, Diskurs leben. Am 8. und 9. Mai in der Motorworld Metzingen. Jetzt Tickets sichern.
Was war denn dein krassester Einsatz, über den du reden kannst? Also wo du sagst, hey, okay, krass, das ist jetzt mal spannend gewesen. Weißt du, das interessiert auch die Leute, ne?
Ja, okay. Okay, das ist schwierig, weil ich habe natürlich gewisse Verschwiegenheiten. Aber ich könnte über einen Einsatz in Westafrika berichten, wo ich sozusagen als Mediator da war. Mhm. Da ging es um größere Milliardenbeträge, die ich dort freiholen sollte.
Ja.
Offiziell war es Schwarzgeld von Gaddafi, ging es offiziell damals darum, sozusagen so Blüten, und die sollte ich rausholen für eine gewisse Bank. Mhm. Die rausholen, reinholen. Das Problem ist bloß, das vor Ort stellte sich heraus, das war nicht von Gaddafi das Schwarzgeld, das war Drogengeld, was vor Ort gewaschen wurde. Und das Problem ist, das habe ich erst festgestellt, als dem ich dort vor unten war und mehr oder weniger schon
mittendrin
war, und das als einziger Weißer. Ich hatte einen weißen Anzug an, hatte eine noch. Ledertasche und ja. Es sollte eigentlich ganz entspannt laufen. Ja. Nur es war dann nicht so entspannt. Ich musste dann ausgeflogen werden, um noch in Sicherheit zu kommen, weil sonst hätten sie mich da weggemacht. Auch noch andere, also viele andere Geschichten. Wo war das? Bolivien, Menschen, lebende Menschen, die einfach, was ich, weil die irgendwelche Zahlungen nicht gemacht hatten, wurden die an festgekettet und von irgendwelchen großen Geiern wurden die teilweise so ein bisschen zerhackt. Menschen an Krokodile verfüttern. Solche Geschichten sind so Meinungsverstärkungen, die man halt so dann so mitbekommt in diesen Grauwelten. Weil das Hauptproblem, was viele immer denken, die denken bloß in Schwarz und Weiß. Mhm. Nur jede Seite hat natürlich ihre Interessen und Motive. Und die Masse der Welt ist halt grau, alles Grauwelten. Ja, es gibt nicht gut, nicht böse. Es ist immer die Frage, wo stehst du gerade? Und das ist so ein bisschen das Problem, was man erkennt, wenn man vor Ort ist. Und das ist natürlich auch als Profiler. Wer steht dir jetzt gerade gegenüber? Welche Motivation hat er? Wo wird er vielleicht noch hingeleitet? Wer steht hinter ihm? Mit welchen Gruppen steht er in Verbindung? Also bevor ich eine Mission antrete, sozusagen als Mediator, das Erste, was ich mache, erstmal eine große Umfeldanalyse. So, OSINT, aber natürlich auch durch die nachrichtendienstliche Kontakte. Wir arbeiten mit fast allen Behörden zusammen, international. Dass man da auch weiß, wer ist das? Was hat die Person für Dreck am Stecken? Dass mir sowas wie in Westafrika nicht nochmal passiert.
Hast du es auch gemacht, bevor du zu mir gekommen bist? Erstmal MI6 und BND fragen und so. Wer ist der Mark? Hat er Dreck am Stecken?
Ich habe die gelben Seiten angerufen.
Also bist hier, das heißt schon mal, es war positiv. Ja. Puh, bin ich erleichtert und so. Kannst du überhaupt noch unvoreingenommen auf andere Menschen zugehen oder kennenlernen? Weil wenn du sagst, hier Profiling und so weiter und die ganzen Erfahrungen und die Welt ist eher grau und so weiter, kann man da noch überhaupt sich verlieben? Kann man überhaupt noch Freundschaften schließen? Kann man überhaupt noch mit Leuten ins Gespräch kommen, ohne irgendwelche Hintergedanken?
Das ist ziemlich schwierig. Das, was man natürlich macht, ist eine Art Wahrnehmungsfilter. Das kennst du vielleicht aus der Wahrnehmungspsychologie, den Horn-Effekt oder Halo-Effekt. Innerhalb von einer hundertstel Sekunde prognostiziert ja sozusagen vollautomatisch das Gehirn.
Ja.
Ist er Freund, intuitiv. Feind, ist er übergeordnet, untergeordnet, sympathisch, unsympathisch.
Genau.
Und das ist natürlich evolutionsbedingt.
Ja.
Und das, was ich gelernt habe, 2 Jahre Profiler-Ausbildung, ist, es gibt natürlich, jeder Mensch hat gewisse Schwerpunkte, aber du kannst keinen Menschen in eine Schublade stecken. Jeder Mensch musst du sozusagen individuell betrachten auf eine gewisse Baseline. Also was ist ein Normalverhalten in einer Reaktion oder in ein Szenario? Und dann kann ich schauen, was kommt raus durch das retikulare Aktivierungssystem, was kommt raus und was ist drunter? Also was macht er jetzt in dieser Situation, was er sonst nicht macht? Oder was unterlässt er auf einmal, was normalerweise jeder Mensch machen würde? Und dann gut mit Rhetorik etc., Dialektik. Also man bekommt dann schon raus, was macht der Mensch. Aber da kann man auch nicht raus. Also man das geht also auch nicht.
Du ordnest jeden dann praktisch ein. Also wenn du irgendwie am Flughafen stehst in der Schlange und siehst jemanden reden, bewegen, machst du schon dir so ein Bild und so potenzieller Terrorist.
Ich versuche es abzustellen, weil das frisst sehr viel Energie. Ich versuche das so ein bisschen abzustellen, aber meistens bin ich ja dann auch in Begleitung und die machen das und ich konzentriere mich meistens auf die Vorbereitung zum Job, zum Gespräch. Verhandlungsführer bin ich in den Bereichen, meistens, wenn ich unterwegs bin. Da muss aber man fokussiert sein.
Wie ist es so mit Frauen kennenlernen? Ist ja, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dann dich überhaupt da sozusagen einzulassen und Gefühle.
Na gut, prinzipiell ist jeder weibliche Versuch, mich kennenzulernen, ist wahrscheinlich eine Honigfalle. Die Frage ist nur von welchem Dienst.
Ja. Ernsthaft?
Ja. Das Problem ist, du kannst ja niemand vertrauen.
Ja. Ja.
Zunächst bin ich auch. Ich bin verheiratet, also ich brauche das nicht.
Ja.
Aber
prinzipiell ist sie auch ein U-Boot.
Langfristig
angelegt und so.
Ja, ja, gut.
Vielleicht sind verheiratet.
Da gibt es 10 Jahre jetzt verheiratet.
Ja.
Ja, also da.
Es gibt immer, die laufen immer Marathon.
Nee, darum. Genau, das ist eine gute Taktik. Hatte ich gestern erst. Da hat man ja mit guten Bekannten aus dem israelischen Geheimdienst uns getroffen. Und da ging es auch nach dem zweiten Wein über die verschiedenen Methoden, wie man sozusagen an die Leute rankommt, wie man die erpressbar macht. Und da ist richtig, gibt's Strukturen in Russland, wirklich von klein auf. Bis die, also wirklich, die heiraten, die haben komplettes Doppelleben und sind charmant und alles und irgendwann drehen sie halt um.
Schläfer. Ja.
Also ist schon auch, muss man trotzdem sagen, es ist bemerkenswert. Es ist eine Disziplin. Also man muss auch den Gegner oder einen potenziellen Kontrahenten, muss man respektieren für das, was er hat. Also unabhängig jetzt, ist er Feind, ist er Freund, sondern oh, der macht etwas, das macht er gut. Und da gibt er sein Herz rein.
Ja. Ja. Kann man töten lernen?
Ja.
Könnte ich das auch lernen, wenn ich das wollen würde? Weil ich habe den
Dienst
an der Waffe verweigert, aktiv.
Ja. Na, die Frage ist natürlich, man kann es erlernen, beziehungsweise die Masse macht es ja nicht aus Spaß.
Sondern aus Selbstschutz.
Ja.
Also habe ich mir
das eher. Sterbe ich oder stirbt genau. er?
Das fand ich so faszinierend. Mein Großvater war in der SS als junger Mann. Und hat immer gesagt, also er war in Griechenland, Fallschirmspringer übrigens auch, ja. War in Griechenland, war an der Ostfront.
Kreta, Fallschirmjäger.
Genau.
Genau.
War einer der wenigen, der überlebt hat, weil die wurden
ja
alle abgeknallt.
Ja. Die Masse ist auch im Meer gelandet.
Genau. Nee, oder halt abgeknallt, ja. Auf jeden Fall hat er mir halt erzählt, weißt du, da bist du halt an der Front und da geht es halt nur darum, ich oder er. Und er sagt, unter normalen Umständen, wenn da so ein 19-jähriger Russe ist oder was weiß ich, Amerikaner, wären wahrscheinlich Freunde gewesen, wären gemeinsam Bier trinken gegangen.
Genau.
Aber so ging es einfach darum, die Überlebenswille, ich schieß zuerst. Und das ist schon, also fand ich so krass, hat auch gesagt, geh nie in den Krieg, ja. Also und verweigere auch den Dienst an der Waffe, dass du gar nicht erst in die Versuchung kommst.
Das ist sehr gut, was du ansprichst. Normalerweise, wir Menschen haben das ja eigentlich in uns. Wir wollen eigentlich nichts. Wir wollen eigentlich alle im Frieden leben, jeder Wohlstand.
Exakt.
Das Problem ist aber, es gibt natürlich Menschen, die wollen daran verdienen, an Krieg. Da gibt's ja hier von General Butler das Buch War's the Rocket, hat er ja geschrieben, nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich. Das Hauptproblem, die Menschen müssen durch Narrative, das ist ja die 10 Punkte der Kriegspropaganda von Arthur Ponensby, der hat das ja geschrieben nach dem Ersten Weltkrieg, wie du sozusagen Menschenmassen dazu bewegst, von friedlich zu ich will ihn jetzt töten. Und das ist durch diese Dämonisierung, Kroll-Propaganda, das hat man im Ersten Weltkrieg sehr gut gemacht von amerikanischer Seite auf die Deutschen. Ja, wir haben sozusagen immer jedem Kind die Hände abgehackt und den Frauen die Brüste.
Brotkastenlüge.
Ja, 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 genau.
Wie viele Punkte von den 10 Punkten sind momentan schon aktiviert?
Alle.
Alle, würdest du sagen?
Alle.
Steuern wir auf den Krieg zu?
Ja.
Mit wem?
BRICS gegen NATO.
Okay.
Da wird man jetzt natürlich fragen, warum sage ich das so offensichtlich?
Ja.
Warum sage ich es einfach so spontan?
Ja, nichts geschieht ohne Grund,
sage
ich immer. Ne? Aber,
Genau, das Hauptproblem, ich glaube, was der Zuschauer verstehen muss. Auch Putin, was ich im Februar 22 ist nicht früh aufgestanden, hat gesagt, jetzt machen wir Krieg. Jede Aktion...
Und er kommt vom KGB,
muss man auch sagen. Ja, genau. Also jede Aktion, die muss über Jahre, Jahrzehnte vorbereitet werden. Sei es eine Börse, sei es auch, also sei es wirtschaftliche Geschichten, sei es unternehmerische.
Darf ich da kurz reingrätschen? Wir hatten jetzt den Iran-Krieg, also dass praktisch die Amerikaner und Israelis den Iran angegriffen haben. Und da kam ja in den deutschen Medien teilweise, es war so eine Spontanaktion, es war völlig erratisch und so weiter. Trump hat keinen Plan. Du weißt es, ich weiß es. Natürlich ist es jahrelange Planung gewesen. Es kommt nicht, dass Trump aufwacht am 1. Januar und sagt, ach, nur dieses Jahr greifen wir mal den Iran an und in 2 Monaten ist es erledigt mit der Planung. Ja. Also es ist jahrelange Vorbereitung, auch geheimdienstlich zu wissen, wo ist der Khomeini, wann geht er kacken und wann können wir ihn treffen.
Fast 20 Jahre, um genau zu sein, dort im Fall von Iran. Mhm. Und das, was der Bürger immer nur sieht, ist immer nur der Impact.
Ja.
Immer nur, oh, das Ereignis. Und dann wird es natürlich bewertet durch Narrative. Sozusagen, dann macht man daraus sozusagen die Geschichte, um natürlich dann sich als Held darzustellen und den Gegner immer als Bösewicht, als Diktator etc. Ich weiß nicht, was die gerade bei den syrischen Präsident, der Kinder vergewaltigt, Menschen den Kopf abgeschnitten hat, den holt man hier rein, schüttelt der Hand. Wahnsinn. Auf der anderen Seite, also das ist diese Doppelmoral. Ja. Aber um vielleicht weiterzumachen. Also du brauchst... Bitte. 5, 10, 20 Jahre, je nach Ereignis, brauchst du. Munition muss vorbereitet werden, Menschen müssen ausgebildet werden, Logistik etc. Auch die Kettenreaktion, was hinten ist, ja nicht nur der Soldat, sondern was ist hinten dran? Wie stabil ist die Wirtschaft, also die Resilienz sozusagen der Gesellschaft dahinter. Und viele Sachen hat man ja auch im Vorgespräch schon. Man weiß das dann vorher, weil man braucht Menschen wie mich oder andere aus der Branche, sei es aus der Rüstungsindustrie, aus dem Spezialkräftesektor, aus dem Nachrichtendienst, aus den Thinktanks, wo auch immer, man braucht die, um die sich vorzubereiten. Und jetzt zu deiner Frage, woher warum bin ich so sicher? Weil wir arbeiten ja mit den Behörden zusammen, also mit den, sei es mit den, da muss ich jetzt aufpassen, weil ich sage, mit einem Nachrichtendienst im Fernost und auch aus einem anderen Übersee, da sind die ganzen Sachen drauf. Also wir wissen A, was geplant ist, in den einzelnen Etappen, plus beispielsweise, ich habe einen sehr guten Freund, Beschaffungsamt, Bundeswehr, oh, auf einmal Millionen Leichensäcke, oh, es werden auf einmal viele Mannschaftszelte werden vorbereitet für Evakuierung. Also es muss ja, diese Pläne müssen ja irgendwo schon erarbeitet werden. Und wenn man einfach aus dieser Branche kommt und mit den Leuten spricht, dann ist das ein klares Bild. Nur das Problem ist für den Normalbürger, der hat so einen Filter. Man sagt ja, Noam Chomsky sagt ja auch so, dieses Fünf-Filter-Prinzip von der Quelle bis zur Dokumentation, beziehungsweise wo es dann veröffentlicht wird. Und der normale Bürger wird eigentlich nur verarscht, wird eingelullt, wenn er mitbekommen würde, was eigentlich im Hintergrund, auch Gesetze, die schon vorbereitet werden, wo man künstlich ein Problem erzeugt, um dann als Löser da zu sein. Und deswegen ist es so einfach. Also wir sehen es, wir wissen es, die Behörden wissen es, die Politiker wissen es, die großen Familien, die haben ihre Bunkeranlagen, die haben ihre kleinen Privatarmeen, die haben ihre Vorräte und machen auch teilweise natürlich gewisse Skills, aneignen sie sich. Das ist aber nicht so, Marc. Okay, jetzt hat man Geld, heute Golf, morgen Tennis, übermorgen Bunker. Sondern warum, und ich rede von allen großen Familien, nicht einer, nicht zwei, sondern alle. Warum bereiten die sich über Jahrzehnte vor? Gibt es ja auch viele deutsche Politiker, die jetzt auch noch im Würden sind. Ob so viel Würde dabei ist, weiß ich nicht, aber zumindest haben sie ein Amt. Die, was sich in Neuseeland ihre Bunker haben, ist ja auch bekannt. Oder was sich Zuckerberg, der seine Bunkeranlage hat. Also alle Großen in der Wirtschaft, oder auch natürlich in der Finanzindustrie etc., haben ihre Absicherheiten. Warum machen die das? Sind die ängstlich einfach nur? Oder nein, einfach, die Vorsorge. Wissen, die wissen, was kommt, weil die vor der Welle der Informationen schwimmen. Also sie haben sozusagen die Drähte in die Pre-Impact-Phase und warten nicht erst ab bis zum Impact.
Aber könnten sie nicht verhindern, oder sind sie nur Marionetten?
Mehres. Also die einen oder anderen Politiker sind wahrscheinlich auch nicht nur wahrscheinlich, in der Masse sind natürlich Marionetten. Die natürlich hier hinten drin dran sind und die natürlich das auch befeuern, die verdienen dadurch. Durch diese ganzen, das hat man jetzt bei Trump gesehen, auch da hat ja der Sohn, ich glaube 2 Tage oder 3 Tage vorher, hat er ja alles auf Short gesetzt, hat er hier, also sie haben viele, viele Milliarden in kürzester Zeit gemacht, einfach aus dem Nichts. Ja? Also wenn du das weißt, was passiert, und selber vielleicht sogar dafür verantwortlich bist, da kannst ja, du machst deine ganze Familie, deine ganzen Kumpels
für immer reich.
Für immer reich. Mhm. Du musst nie wieder arbeiten. Mhm. Und da du nicht aufhören willst, dass dieser Reichtum da ist, musst du dieses ständige Rad haben. Und jetzt denkt man, okay, aber es sind so viele Akteure. Komplexität spricht man davon, wenn mindestens 3 verschiedene Akteure da sind und unterschiedliche externe sozusagen Reaktionen auslösen. Das Problem ist aber, oder jetzt die Lösung, wenn du aber alle 3 gleichzeitig bei dir unter Vertrag hast und wie im Theater sagst, was wer machen soll, dann hast du keine Komplexität mehr, sondern du hast Berechenbarkeit. Und die Sachen, das nicht nur ich, sondern viele andere natürlich aus den Behörden, sagen exakt, was wie wo passieren wird. Nur das Problem ist heutzutage, sagst du es, bist du der Buhmann. Ja, also Lektion 1, investiere nicht Zeit und Geld in Sachen, die du nicht ändern kannst, sondern schau, was kannst du für dich, was kannst du für deine Familie machen und sprich auch nicht mit Menschen drüber, die bisher noch nicht aufgewacht sind, sei es über Corona oder anderen Sachen, weil die haben einen Schutzreflex, die wollen das einfach nicht hören. Alles, was du denen an Fakten, Daten an den Kopf knallst, ist für die ein Angriff und automatisch, neurologisch, müssen die das abwehren. Die finden also jedes Argument und jeden möglichen Gegenbeweis, damit du Unrecht hast. Mhm. Selbst wenn sie intrinsisch wissen, Scheiß hat recht. Ja. Aber die Konstanzfalle veranlasst die dafür, immer weiter zu machen. Immer weiter.
Also, wir lernen daraus, nichts geschieht ohne Grund. Ja. Alles braucht Planung.
Ja.
Egal ob Ukraine-Krieg, Corona wahrscheinlich, war auch ein großes Planspiel oder ein Scam, oder?
Ja, gut. Wahrscheinlich.
Das reicht mir schon. Oder der Iran-Krieg.
Als Ukraine ein Beispiel, das kann ich ja offen sagen, da hatten wir allein das Angriffsdatum, hatten wir um die 7 Monate vorher. Mhm. Da hatte ich nämlich noch meine Firmen, habe ich dann so umstrukturiert, dann auch mit Notbehelfsmitteln, Essen, Funkgeräte, sonst was. Weil ich wusste, okay, es kommt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder verdiene ich oder es verdient ein anderer. Ja. Irgendeiner macht den Deal. Corona habe ich nur gelacht, so nach dem Motto, sind die blöd, warum machen die das? Mit dem Wissen, was man gehabt hatte, hätte man sich absetzen können, eine eigene Privatinsel kaufen können.
Ja, ja, ja.
Aber man lernt einfach daraus.
Ja.
Man kriegt auch nur Ärger, wenn man Sachen an Leute weitergibt, die es nicht wertschätzen.
Hm. Was, weil jetzt gesagt hast, jetzt ist es geplant, was ist denn jetzt geplant? Welche Etappen sehen wir jetzt in den nächsten, weiß nicht, wie ist es, der Zeitraum,
es gibt,
Tage, Wochen, Monate, Jahre?
Es gibt laut den Behörden so ein bisschen ein Worst Case und Best Case.
Okay.
Also
vom Best Case aus.
Also Worst Case, Best Case, einmal im Verhalten und einmal von der Timeline. Von den, gehen wir erstmal Best Case.
Ja.
Best Case reden wir ungefähr so bis Sommer 28. Wir werden jetzt eine Rezessionsphase reinbekommen, Stagflation, Massenarbeitslosigkeit. Wir werden massive Spannung innerhalb der Städte haben, aufgrund natürlich Migration, Islamisierung, Zukunfts- oder Perspektivlosigkeit. Auch die Städte sind alle pleite. Ja. Das ist der Best Case, wobei daraus...
Ganz kurz, wie endet der Best Case dann?
Also ja, darum, aus diesem Best Case entwickelt sich laut, ich kann auch nur das wiedergeben, was wir von den Nachrichtendiensten haben, entwickeln sich Unruhen, starke Unruhen, die eine Dreisplitterung der Gesellschaft vorsehen. Dreisplitterung bedeutet, du hast auf der einen Seite die Regierung mit Polizei und Militär und eine Art so einen parasitären Organismus, der es irgendwo am Leben hält. Weil die wollen nicht aufhören, weil dann entweder landen sie im Knast oder um Strick um Hals. Je nachdem, was wie wo passiert, weil die sind natürlich verantwortlich für den, wie wir reingekommen sind. Die zweite Gruppe ist so die einheimische Bevölkerung, die sich eher zurückziehen wird in die ländlichen Bereiche. Die Regierung wahrscheinlich eher so strukturbildende Maßnahmen, was kann man alles irgendwo noch haben. Also nicht mehr in der Fläche, sondern nur noch punktuell, was ist wichtig. Flughäfen, gewisse Regierungsviertel etc. So ist dann so wie in Irak mit den Green Lights oder mit den grünen Zonen, grün, rote Zone, gelbe Zone.
Ja.
Und dann ist die dritte Gruppe ist halt nicht assimilierbare, nicht integrierbare Bevölkerungsgruppen, Muslime viele, natürlich aber auch Linksextremisten, aber auch andere Clanstrukturen, die dann natürlich auch als Opportunisten einfach nur diese Lage ausnutzen. Das Problem, was alle drei haben, ist jetzt Ressourcenmangel. Sobald oder wo wir jetzt nach und nach reinkommen, nicht nur durch die Energiekrise, sondern auch allgemein durch die Versorgungsgeschichten, wir haben immer mehr abnehmende Lebensmittel. Die Leute können sich das auch nicht mehr nach und nach leisten. Und sobald auch nur ein externes Ereignis passiert. Sei es Strom ist aus, etc. Oder jetzt hier haben wir ja den Golf, die Straße von Hormuz. Parallel, was wenige sprechen, ist, dass auch jetzt diese Al-Madab-Straße, dass die jetzt nach und nach gefährdet wird. Und auch die Straße von Malakka, wo 60% des Welthandels durchgeht und nicht nur 20. Also wir haben jetzt Konfrontationen im Außen und Inneren, die einfach einen gewissen Cocktail sozusagen verursachen, der schlecht wird. Und dadurch hast du Gewalt auf den Straßen. Die Städte werden wahrscheinlich laut deren Prognosen relativ schnell fallen. Wer soll die verteidigen? Wer soll die halten? Die Bundeswehr? Die Bundeswehr ist so groß, die passende Olympiastadion in Berlin. Davon vielleicht 40.000 Mann, 30.000 Mann, die real kämpfen können. Der Rest Logistik, Unterstützung, Sanität etc. Und von diesen Kämpfern ist die Masse Deutsch-Russen und Deutsch-Türken. Wenn man jetzt noch weiß, okay, es kommt ein gewisser Konflikt zwischen NATO und BRICS und auch, dass die Türkei die Seiten aller Wahrscheinlichkeit wechseln wird zu den BRICS, dann haben wir innerpolitisch ein Riesenproblem.
Die Türkei wächst, also Erdogan wechselt von der NATO, geht raus.
Man sagt dazu eine gewisse Wanke-Strategie, was die machen, mal so, mal so. Was wir aber mitbekommen, zumindest mal von den Diensten, ist, dass die sich vorbereiten, dass gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Israel-Türkei, man bereitet das schon vor, hat Erdogan offen gesagt, dass er mit Invasionen droht gegen Israel, wenn die weiter gegen Iran und Libanon machen. Natürlich gibt's immer nur, es geht um Macht, es geht um Geld, es geht um Ländereien, um Ressourcen. Also das ist jetzt nichts Neues. Auch die Amerikaner haben ja immer wieder Glück, wenn die Demokratie bringen, dass zufälligerweise diese Länder auch immer Öl haben.
Ist also reiner Zufall.
Das ist halt Zufall. Mhm. Nee, das ist aber das, was ich meine. Da ist es, die Menschen, die Länder haben Interessen. Das ist, man muss es akzeptieren. Die haben einfach Interessen. Und wer die Macht hat, wer die Knarre hat, ja, dann hat er das Recht. Mhm. Ja, und so ist es halt. Also das ist der Best Case sozusagen, dass wir eher in einer unruhige Phase reinkommen, definitiv nicht mehr Versorgung sicherstellen können und dass wir über eine längere Zeit, 5 Jahre mindestens, dort da verharren, bis etwas Neues präsentiert wird und dann wahrscheinlich kleine Zellenbildung. Das ist der Best Case. Also Best Case, spätestens 28. Spätestens. Jetzt sind wir Worst Case.
Wollen wir das hören? I don't know.
Worst Case ist, könnte schon relativ früh sein, vielleicht sogar schon diesen Sommer. Sobald das Zünglein an der Waage ist, die Türkei. Amerika ist, also die Veranstalter von Amerika sind gebunden im Iran. Gleichzeitig stärken die ihre komplette Präsenz rein China. Ja. Das heißt, die sind komplett gebunden. Also die haben keine weiteren Kräfte. Europa ist sich selber überlassen. Das weiß natürlich der Russe, das weiß der Iraner, das weiß Chinesen, das weiß Nordkoreaner und die arbeiten alle miteinander zusammen. Also auch da ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es zu einem Austritt kommt der Türkei, dass wir dann Bündnisfälle natürlich haben. Einmal gegen Griechenland, das nennt man auch die Blue Homefront Strategie, weil natürlich die Türkei, nachdem der Vertrag von Lausanne ausgelaufen ist, natürlich wieder Interesse hat an das Gas, Öl, an die Inseln und das einmal ein bisschen knatschen.
Schon immer, ja.
Was wir in Griechenland derzeit haben, ist eine Art stille Mobilisierung von einigen Bevölkerungsschichten. Es wird auch, die Inseln werden schon vorpräpariert. Also bekomme ich sozusagen auch dann wieder mit. Türkischer Seite bekommen wir so einen Nachrichtendienst mit, dass die halt sich auch vorbereiten auf den Krieg gegen Israel. Israel sagt es ganz offen, also der Verteidigungsminister sagt offen, was die machen.
Und das ist auch ein rechter Nazi. Also.
Ja, genau. Also das halt auch, das ist halt ein massives Gemisch. Das Problem ist, USA kann Europa nicht helfen. Und auch dieser Artikel 5, wie er zumindest mal geschrieben steht, mit der Zuhilfekommung, der wurde jetzt so aufgeweicht, dass es, man muss nicht mehr strategisch, taktisch etwas dagegen halten. Also es reicht auch, wenn ich sage, ein böser Brief, so, oh bitte Putin, das war blöd. Das heißt nicht mehr, dass du aktiv Truppen schickst. Und so wie es derzeit in der NATO-Strategie ist, ist Deutschland verantwortlich für die Ostgrenze, Italien ist verantwortlich für die Südgrenze, also Mittelmeer, und England ist verantwortlich für den atlantischen Raum. Also Europa wird sich selber überlassen. Was ich prinzipiell als Europäer eigentlich gut finde, dass wir selber was machen. Das Problem ist, die natürlich hingebracht werden, und auch das hat man jetzt mit dem Spannungsfall, das wird jetzt nach und nach ausgerollt und die Jugend wird dann einfach dort verheizt für nichts. Für Menschen, die eigentlich miteinander reden könnten, ja, aber es nicht machen, und die Jugend sozusagen, die vielleicht Best Friends sein könnten, die werden aufeinander verheizt.
Also das heißt, Italien würde gegen die Türken kämpfen?
Genau.
Also einfach die Deutschen gegen die Russen, aber gegen wen kämpft denn bitte dann der Brite an der Westfront? Also die Amis werden ja nicht...
Das ist auch oben, die machen jetzt schon gerade Übungen mit den Norwegern, auch gegen die Russen. Also es geht aber einfach nur um die Flankensicherung. Aber ehrlich,
André, ich meine, wir sehen doch, dass die Russen in der Ukraine keinen Stich machen, so richtig. Also sind jetzt so auf dem Rückwärtsgang sogar. Also sie haben jetzt gerade mal 20%.
Warum sind die Russen die Besten im Schach?
Keine Ahnung.
Die Russen sind einmarschiert mit ungefähr, wie viel war es, 115.000 Mann irgendwas um die Dreh. Wenn du ein Land einnehmen möchtest, allein auf den Landweg, brauchst du eine Überlegenheit von 1 zu 4. Damals, die Ukraine hatte 450.000 Mann. Wurde 8 Jahre vorbereitet, komplett von der kompletten NATO. Mit Material, Versorgung etc.
volles Programm. Hast du Zahlen bezüglich, wie viele Verluste beide Seiten haben?
Das Problem ist, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Ja, deswegen, egal wen man fragt. Gibt's
keine Insiderinformationen von deinen geheimdienstlichen
Kontakten? Ne, es gibt schon einige Millionen insgesamt. Das Problem ist, krass. Also sterben am Tag mindestens 1000 auf beider Seite. Nur, um jetzt auf das Ding zu kommen, der Russe hatte niemals die Absicht, komplett Ukraine einzunehmen. Du brauchst allein, wie gesagt, auf dem Land brauchst du 1 zu 4. Statt 1 in der zu Stadt 7. 1 zu 10. 1 zu 10 sogar. 1 zu 10 sogar. Das heißt, es ist allein mathematisch, militärisch absoluter Nonsens. Ja. Ja. Was passiert da parallel? Die NATO haut ja komplettes Material, Waffen, Munition, auch Manpower. Wir haben schon mehrere NATO-Armeen, die schon drin sind als Beobachter, als freiwilligen Divisionen oder als Berater, Ausbilder etc. Ist dann immer interessant, wenn dann Leute sterben aus gewissen Ländern und dann, oh ja, bei einer Übung im Mittelmeer oder ist ein Hubschrauber abgestürzt oder da ist in Afrika bei einer Mission sind Leute ums Leben gekommen. Die Leichen tauchen dann in Kursk auf und sonst wo. Ja, also wir sind da sozusagen schon komplett dran. Und jetzt aber zu deiner Frage beziehungsweise der Aussage dahinter. Die Russen machen eine Zermürbungstaktik. Die NATO bringt alles rein. Wir hatten vor dem Krieg, vor dem Ukraine-Krieg, hatte die Bundeswehr ungefähr 1 bis 2 Tage Munition.
Jetzt ist es jetzt, eine Minute.
Wir haben jetzt kaum was und das ist nicht nur Deutschland, sondern komplett Europa macht sich blank, während auf der anderen Seite die Russen fast ihre Armee verdoppelt haben. Das neueste, die neueste Equipment, die neuesten Kampftechniken. Der Russe macht eigentlich das, was damals Hitler in Spanien bei Franco gemacht hatte. Die Operation Condor. Da haben die auch sozusagen die Taktiken, haben die erstmal ausprobiert im Bürgerkrieg, die sich dann später gegen Polen und Frankreich und sonst was gemacht haben. Mhm. Also die machen auch Rotationsverfahren. Die Chinesen sind drin, Nordkoreaner, also alle lernen von den neuesten Taktiken.
Ja.
Und die richtig russische Armee mit dem neuesten Equipment ist hinten. Was verbraucht wird, die ganzen Straflager haben die leer gemacht. Die Söldner, viele aus der ganzen Welt kämpfen dort und natürlich bei Grundwehrdienstleister. Aber ansonsten, die richtig russische Armee ist noch da. Wenn die wollen, wäre Selenskyj innerhalb von kürzester Zeit weg. Aber die wissen, ein Krieg, ein Konflikt ist kein Sprint, ist ein Marathon. Das heißt, du musst, Art wie ein 5D-Schach, schon über 10 Züge weiterhin überlegen, was macht dein Gegenüber? Oh, es macht eine Sanktion. Ja, was macht Russland und China? Die bauen das Parallelensystem, wo die sozusagen nicht mehr sanktioniert werden können. Ja, also auch auf Goldbasis, auch viele andere Geschichten. Also die sind schon nicht blöd. Die wissen alle, China weiß, wenn Russland fällt, ist China das Nächste. Ja, also alle sind nicht unbedingt Best Friends. Nee. Aber die haben eine gewisse Zweckgemeinschaft, weil die wissen, das nennt man auch die Wolfsrudel-Taktik. Also sozusagen das Wolfsrudel schnappt sich immer das Verwundetste, das schwächste Glied. Wenn alle Schafe auch wegrennen, dann hat das Wolfsrudel gewonnen.
Ja.
Und das Schlimme ist für das Wolfsrudel, wenn aber jetzt die Schafe alle zusammenhalten.
Genau.
Heißt nicht, dass Russen und Chinesen Schafe sind, aber es geht jetzt bloß um das Bildliche. Ja. Der Bär und der Drache sozusagen.
Gut, also in Afghanistan hat die Theorie nicht geklappt, würde ich jetzt mal sagen. Da haben sie sich eine blutige Nase geholt.
Wer genau?
Die Russen.
Ja.
Die Russen. Jetzt, was will denn praktisch Russland in Europa? Wir haben keine Rohstoffe so richtig. Wir sind woke. Gendern haben 28 Geschlechter. Also
ja, das Problem ist, glaube ich, nicht Deutschland, sondern die komplette Kriegsführung gegen Russland selber aktuell wird aus Wiesbaden geleitet von Task Force Dragon. Ja. Die Atombomben liegen hier, die komplette Infrastruktur der NATO ist auf europäischem Boden, auf deutschem Boden. Das heißt, Not macht erfinderisch, beziehungsweise Gelegenheit macht Diebe.
Also hat Pistorius doch recht, wenn er sagt, wir müssen es bis 29 kriegstauglich machen, weil der Russe kommt. Weil
wenn du aber selber das dafür sorgst, vielleicht das, was vielleicht viele nicht wissen, Zuschauer. Ja. 22 war ja der Einmarsch der Russen.
Ja.
Vorher war er 14, war der CIA-Putsch, was auch offen bekannt war. sozusagen, um dort natürlich einer die damals noch pro-russische Regierung zu putschen für eine pro-westliche. Dann hat man 8 Jahre die vorbereitet. Und dann hatte man komplett schon die Absicht, die Ukraine in die NATO aufzunehmen und hatte vor, Sommer 22 gegen Krim vorzugehen. Also man wollte mit vereinten Kräften die Krim, in Klammern der einzige eisfreie Hafen, den die Russen haben in Mariupol, den wollte man alles einnehmen. Man hätte das sozusagen überrollt. Ja, also mehr oder weniger, Putin hat gesagt, okay, also hat es ja 1000 Mal angesagt, bitte nicht über die Linie gehen.
Ja.
Und er musste dann rein. Er wusste, was kommt. Und das sind einfach diese Spiele. Natürlich genau die Chinesen. Die Chinesen produzieren 6-mal schneller Munition, Fahrzeuge, Schiffe wie die NATO gemeinsam. Ja? Das ist also für die Chinesen, die haben Zeit. Die Iraner haben auch Zeit, weil die wissen, komplett Europa blutet nach und nach aus. Die Amerikaner haben große Verluste, was kaum besprochen wird. Man spricht immer so von 6, 7, 10 irgendwas. Dass aber auch viele, nicht nur Flugzeuge getroffen wurden, dass auch einige Schiffe getroffen wurden. Auch so ein Flugzeugträger hat ein bisschen was abbekommen. Da ist jetzt eine Renovierung erstmal für 12 Monate. Mhm. Also viele Sachen bekommt die Bevölkerung nicht mit. Mhm. Das Problem ist jetzt, dort sind sie verbissen. Die Chinesen, so zumindest mal unsere Kontakte, die warten nur noch ab. Taiwan geht nämlich langsam mit das Öl aus. Ist da auch kaum noch lieferfähig. Das heißt, Fokus auf ein Land, Taiwan frei. Und egal was passiert, irgendeiner wird zuschnappen. Mhm. Und das ist halt dieses Worst Case, dass wir in Bündnisse reinkommen, wie im Ersten Weltkrieg. Am Anfang, es ging ja nur, ein Thronfolger wurde erschossen. Ja. Und daraus ein Millionenmassaker. Und somit ist natürlich jetzt auch wieder die Gefahr des BRICS und NATO, noch sind es Proxy Wars, noch sind es Stellvertreterkriege. Ja. Aber das haben wir auch jetzt in der Presse mitbekommen. Die Chinesen geben es offen zu, die sagen hier, macht die Seewege frei, iranisches Öl ist unseres, beziehungsweise die haben ja Verträge, die haben wir mit aufgebaut, genau wie Venezuela. Das heißt, es muss schon auf kurz oder lang, innenpolitisch, geopolitisch, sicher überall, wird es krachen. Also wir haben sozusagen multiple Krisen, 3, 4 Stück. Und das Problem ist, die treffen sich halt leider alle an einem gewissen Punkt.
Und jetzt hast du gesagt, Worst-Case-Szenario, also sagen wir, die Türkei tritt aus der NATO aus, schließt sich den BRICS-Staaten an. Das heißt dann, welchen Zeitrahmen siehst du dann? Was bis zum Sommer hast du gemeint, würde dann?
Wenn es der Worst Case wäre, und das ist gerade so ein bisschen im Gespräch, dann geht es natürlich relativ flott. Ja. Das Problem ist, es ist nicht das, was wir in Deutschland haben, ist nicht das Problem des externen Problems, also ein externer Druck, egal ob Chinese, Russe etc. Es ist die eigene Redundanz und Fähigkeit, auf diese Krise dann entgegengehen zu können.
Ja gut, wer ist denn null vorbereitet bezüglich allem? Also
die Behörden sind nicht vorbereitet. Reden wir mal Klartext. 30% der Bevölkerung, also der gesamtdeutschen Bevölkerung, haben 1 bis 3 Tage Essen. Die nächsten 40% haben für vielleicht, wie war es in der Statistik, maximal eine Woche. Dann hast du 90% schon, die nach einer Woche am Hungern sind. Und 10% hat ein bisschen mehr. Gut, gaussche Verteilungskurve, da wird es welche geben, die haben Monate, und welche haben vielleicht nur 2 Wochen. Ja, ja. Das heißt, wenn wir wissen, die Lieferketten sind relativ schnell dicht, durch Just-in-Time, Just-in-Sequence, gibt es keine Lagerflächen, egal ob es Aldi, Lidl, Kaufland oder sonst was ist, die haben keine Redundanzen, weil die natürlich Gewinnmaximierung wollen, ja, und das ist das Problem.
Aber der Staat hat doch vorgesorgt, wir haben doch genug Getreide.
Also ich weiß, dass der Staat vorgesorgt hat, im Sinne der Politiker weiß ich, dass ihr Bunker, ihre Fluchtbrouten habt. Ich kenne die Piloten, Personenschützer, da weiß ich, dass die in Sicherheit sind. Mhm. Also Marc, in der Krise, du brauchst keine Angst haben um die Politiker. Mhm. Aber die Bevölkerung, da wurde alles dicht
gemacht. Es gibt doch Reserven, wir haben eine strategische Ölreserve, wir haben Getreide.
Die strategische Ölreserve, die wir jetzt schon ankratzen und 25% schon weg haben.
Aber wenn du mit dem, es gibt ja die Bundeszentrale für Katastrophenhilfe und so weiter, die haben doch, also für 30 Tage liegt da Getreide tonnenweise rum, wurde auch mal vor kurzem erst umgewandelt, weil es schon wieder ranzig wurde und weil die Mäuse drin waren.
Ja, und wer sichert die? Wer geht da hin? Wer kümmert sich drum?
Hoffe ich mal.
Das Problem, was viele nicht sehen, ist diese Doppelrolle.
Ja.
Wenn du als Polizist, als Soldat, als Feuerwehrmann, als Rettungsdienst, bist du auch ein Vater oder eine Mutter. Das heißt, die Masse der Beamten, mit denen ich gesprochen habe, seit 2004, sagen, wenn es losgeht, und die spüren das ja, je nachdem, in welcher Hierarchie du bist, in welchem Bereich. Die sagen, ich gehe nach Hause, nehme meine Dienstwaffe, verteidige meine Familie.
Boah, das ist ja dann wirklich Mad Max-Szenario, ne?
Ja, das Problem ist, was willst du machen?
Ja.
Was willst du machen? Die Großstädte, die Clans, Gangs etc., die haben mehr Waffen, Munition als die Bundeswehr. Und das allein wahrscheinlich nur in einer Stadt.
Okay, also, was heißt es dann? Dann verlassen, auswandern?
Man muss natürlich, das Erste, was man machen muss, eine Analyse für sich. Bleibt man, also back in, back out. Kann ich in einer mein Zuhause, wo ich bin, bleiben? Man kann das beste Zuhause. Ja. Villa, was ich mit Stacheldraht, Alarmanlage, sonst was. Ist es ein Ballungsgebiet? Dem bist du der Erste, wo alle dran sind? Weil, was bringt denn die Alarmanlage? Es kommt doch gar keiner mehr. Und du kannst, auch egal wie gut eine Vorrichtung ist im Gebäude, die ist nur dafür da, um Zeit zu schinden. Ja? Die wenigsten haben Bunker. Ja? Und selbst Bunker haben irgendwelche Lüftungsschächte etc. Also da kann man dann auch ganz schnell mal schnell ausräuchern. Ne? Also das Erste ist, wo wohne ich? Das Nächste ist, habe ich natürlich dann die Möglichkeiten, wo ich auch immer hingehe. Wo ist das? Also viele sagen, ja, dann gehe ich einmal aus der Stadt. Ja, wohin gehst du? Also hast du einen Plan B? Ist es ins Ausland? Ausland, da betreue ich ja auch sehr viele Klienten. Das Problem ist, egal wo du im Ausland bist du der Ausländer. Das heißt, egal wo du hinkommst, und wir reden von einem globalen Problem, BRICS gegen NATO, also das ist nicht nur Deutschland gegen Russland, sondern die Welt dreht ein bisschen frei und ordnet sich neu. Ist aber auch normal. Ja, also alle 250 Jahre haben wir diesen Zyklus, wo diese Imperien wechseln und an diesen Randgebieten haben wir halt immer diese Waffenleinen. Ja, also jetzt, egal wo du hingehst, und letztes Jahr war ich in Seychellen, da war auch sehr schön, das Problem ist, auch die oder auch Sansibar, das sind die Ersten, die auf den Sack kriegen. Da kommen irgendwelche Piraten, irgendwas anderes. Ja. Und jetzt hast du einen Personenschutz oder hast da, was ich, eine Pflegekraft, kostet $30 im Monat, super. In der Krise, wie loyal sind die? Wer Null. Macht mit?
Null. Also ich kann ja kurz meine Geschichte erzählen aus Argentinien. Ich war ja auch in der Gated Community 2001. Und als dann sozusagen der Staatsbankrott da war, ja, war dann der Wächter, der praktisch die Gated Community geschützt hat, war der Erste, der nachts von Haus zu Haus, wie so ein Honey, also ja, war wie ein Checkpot eigentlich, hingegangen ist und gesagt hat, hey, gib mir dein Geld, also lo siento, tut mir leid, aber das ist meine Chance. Und natürlich gibst du dem alles, wenn er dich mit der Waffe bedroht, ne? Weil der wusste einfach, hey, die sind alle zu Hause, die ganzen Expats, ich gehe da vorbei und sammelt schön die Uhren und das Geld ein und die Dollars und dann happy.
Das ist auch das, was ich höre. Wir sind ja relativ gut mit der Sicherheitsbranche vernetzt, was man hört von vielen Schließfachinhabern. Mhm. Also die sozusagen verantwortlich sind für die Schließfächer. Ja. Jetzt natürlich, die werden bezahlt, alles super, die machen das. Aber was, wenn man zwischen vier Augen sozusagen da spricht, dann sagen die, oh, wenn es knallt, die machen die ganzen Schließfächer leer.
Auch da kleiner Hinweis, ich hatte auch ein Schließfach, da war mein Pass drin und auch ein bisschen Geld und so in Buenos Aires. Und es war tatsächlich so, ich hatte zwar den Schlüssel zum Schließfach, aber nicht zur Bank. Die Banken hatten ja zu, Corralito, zwei Wochen lang und so weiter. Und dann nachdem die Banken wieder offen hatten, kam ich an mein Schließfach ran und wunder weh, sehe da, war leer. Was ist passiert? Der Bankdirektor ist natürlich, dachte, hier bricht alles zusammen, Sodom und Gomorra, ging mit dem Generalschlüssel rund, hat einfach alle aufgemacht und geleert und ist über alle Berge. Und bis heute, also der Prozess lief Jahre, Jahrzehnte eigentlich, aber kannst vergessen, der ist weg.
Das ist das, was ich glaube, der Normalbürger einfach, was nicht kennt. Das Problem ist, der Normalbürger prognostiziert seine Zukunft aufgrund seiner Erlebnisvergangenheit, nennt man auch den Truthahn-Effekt. Ja. Das Problem ist bloß,
klar.
Er vergisst den Faktor Mensch. Mhm. Wie verhält sich ein Mensch in der Notsituation? Ja. Und dann geht sozusagen zurück Richtung Neandertaler und die brauchen natürlich, ob es Dach über den Kopf, Essen, Trinken, Sex, egal was, man holt sich das dann und stumpft natürlich auch automatisch ab. Ja, also die normalen, das was wir haben, Strom aus der Steckdose, Wasser aus dem Hahn
oder Wärme. Dividende.
Ja, das. Ja.
Das drei ist, ausgefallene Mahlzeiten nur draußen ist Sodom und Gomorra.
Ja, genau. Ja. Und das ist einfach diese Selbstverständlichkeit, mit der die Leute aufwachsen. Aber ich muss mal auch ehrlich sagen, auch wir beziehungsweise unsere Bevölkerung ist mit dran schuld. Weil jede Generation wieder gesagt hat, oh, so schlimm wie ich es hatte, will ich es nicht wieder. Ich mach's dir leichter. Also du nimmst die Verantwortung, du nimmst auch das Selbstbewusstsein und die Stärke, auch mal Fehler zu machen. Und hast dann halt so eine weichgespülte Gesellschaft, die sich jetzt über Gendern unterhält, wie viele Geschlechter gibt's und keine Ahnung was.
Ja. Jetzt heißt dein Buch ja, wer bleibt, verliert. Das heißt, diejenigen, die sagen, sie bleiben lieber in Deutschland, weil sie wollen sich nicht schwächen, weil im Ausland bist du immer der Kringo oder Ausländer, die werden verlieren, oder wie?
Da war die Idee aus unternehmerischer Sicht und aus Spezialkräftesicht, wir beide hatten oder haben große Klienten. Wie sichern die ihr Vermögen? Und nicht nur Vermögen, sondern was machen die als 360-Grad-Paket? Und da geht es natürlich in erster Linie darum, sein, hast du wahrscheinlich auch Privatvermögen oder dein privates Trennen vom Vermögen im Sinne, dass du Drittrechtsentitäten hast. Das dann sozusagen über Stiftung etc. Dass der Staat, muss ich vielleicht nochmal vormachen, wir haben drei Bedrohungen bis 2028. Übergriffiger Staat, Unruhen und dann Brexit gegen NATO. Und gegen jedes dieser drei Phasen, die können im Optimalfall kommen die nacheinander, im dümmsten Fall kommen die wie so ein Pfannkuchen aufeinander. Und du musst halt überlegen, bleibe ich zu Hause, gehe ich. Oder auch, wenn ich gehe, was ich jetzt, du hast pflegebedürftige Eltern, du hast Kinder etc. oder bist Angestellter. Du kannst nicht so einfach von A nach B gehen. Aber du musst dir halt vorher schon die Gedanken machen. Wohin gehst du? Wien gehst du? Mit welchem Fahrzeug? Es kommt auch kein ADAC, du kannst auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nutzen. Also es geht so ein bisschen, das Buch geht darum, dass du geleitet von der Vorplanung in der Pre-Impact-Phase bis zum Impact alle Sachen machst. Auch Pässe, was für Pässe kannst du dir holen, um rauszukommen. Wir haben jetzt ja Thema Spannungsfall. Was ist mit den Männern 17 bis 45 oder auch drüber hinaus? Ukraine hat auch mal angefangen mit einem kleinen Korridor. Und je mehr Menschen gestorben sind, da wird es nach unten und oben wird es auf einmal immer mehr. Ja, also das sind die Erfahrung der großen Familien, wie die sozusagen sich in Sicherheit bringen, ist drin. Plus natürlich jetzt noch dann die militärische oder Spezialkräftekomponente. Was macht man in der Realität? Wie bereitet man auch seine Familie auf diese Sachen vor? Welche Materialien braucht man? Wo und welche Länder macht was Sinn und auch macht was nicht Sinn? Hat man ja mit dem Thema Sansibar. Jetzt ist alles super schön und gut. Sobald aber natürlich da die Versorgung wegbricht und die große Polizei weg ist, Afrika ist ganz nah, ja, sozusagen, beziehungsweise Festland. Ja. Also das sind viele Aspekte, wo, glaube ich, jetzt die Zeit zu kurz wäre. Aber es geht bloß darum, handeln. Selber dran denken, was man machen kann und nicht sich berieseln lassen. Weil das, was viele immer machen, es gibt ja drei Bereiche. Für den Kontrollbereich, den Einflussbereich und den Akzeptanzbereich.
Ja.
Akzeptiere das, was du nicht verändern kannst. Viele, auch natürlich auf YouTube, die schimpfen immer, die Eliten, die Politiker. Also sie jammern, aber sie handeln nicht. Sie tun nichts für ihre finanzielle Freiheit, sie tun nichts für ihre körperliche oder mentale Sicherheit oder Vorsorge und bleiben natürlich dann so gefangen in so einer gewissen Lethargie. Aber fühlen sich natürlich als dann die besseren Menschen, weil die sind ja dann die Hüter der Wahrheit. Und das Problem ist, das sagt natürlich beide Seiten. Ja? Und damit hat man natürlich die Spaltung noch vollzogen.
Wo gehst du hin?
Ich werde entgegen, ich sag mal, das, was meine Klienten machen, ich werde in Deutschland bleiben.
Warum?
Ich habe natürlich als Soldat ein Eid geschworen, sozusagen das Volk zu schützen. Auch wenn ich raus bin, bin ich natürlich da verpflichtet. Das ist auch mein Grund. Das war der Grund, wo ich auch mein erstes Buch geschrieben habe, oder die anderen. Man kann nicht alle retten, aber man kann schauen, dass man in seinen Wirkungsbereich helfen kann, Menschen, die es vielleicht nicht so gut geht, Menschen, die vielleicht auch schwach sind, dass man die irgendwie verteidigt. Und ich habe ein relativ gutes Anwesen, Wald, habe da zwei Bäche, bin autark. Und ich glaube, die ein oder anderen Menschen, die auch wissen, was sie tun.
Aber das heißt, wenn es zum Kriegsfall kommt, wirst du ja an der ersten Seite vielleicht kontaktiert wird, wirst du dann zur Waffe greifen und hier in der Uniform Richtung Ostfront laufen? Oder?
Also ich glaube nicht, dass die, auf dem Papier ist immer alles schön und gut. Nach dem Motto, es wird geordnet, einsatz oder wird gemustert und dann geht's alles geschlossen, wie früher Erster Weltkrieg, Front an Front. Das wird es nicht geben. Wir haben einen hybriden Krieg. Licht aus. Desinformation, Propaganda, kognitive Kriegsführung, heutzutage mit den Schwärmen, mit den Drohnen, Laserwaffen, EMP-Waffen. Es gibt Waffen, die ich persönlich auch schon gesehen habe, da kann man sich noch gar nicht vorstellen. Also wir reden beispielsweise Kaliber 50 Munition, können kleine EMP-Verschosse verschossen werden, die 10 Kilometer Radius alles dicht machen. Es wird keine, also das stellt vor allem die Bundeswehr, ich habe auch die Pläne schon mal an mir angeschaut, wie man reagieren möchte. Das Problem ist, auch diese Pläne rechnen nicht mit den Menschen. Das heißt, der Mann muss hinkommen, die Frau muss hinkommen. Wie reagieren die Bevölkerung untereinander? Ja? Und deswegen glaube ich nicht, dass es geordnet passieren wird. Es wird Chaos sein, es wird Unordnung sein und es wird lokale Warlords geben wahrscheinlich. Und dann diese Dreiersplitterung, die zumindest mal die Behörden sehen. Mhm. Ja? Und da liegt es halt an mir oder jeden anderen, der irgendwie für Ordnung sorgen möchte, eher Ruhe zu bewahren, Menschen Perspektive zu geben und denen zu helfen, halt in der Krise.
Wenn es zu einem Krieg kommen sollte, wird es dann auch den Einsatz von Atomwaffen geben? Sagen da deine Quellen?
Soweit ich weiß, gibt es Agreements untereinander. Man hat das abgesprochen, dass sozusagen, okay, egal was passiert, wird man gewisse Schwellen nicht übersteigern.
Und was kommt danach? Also was ist das Ziel? Ist das Ziel, einfach die Karten neu zu mischen, die Schuldenberge abzubauen, Depopulation? Also wo geht die Reise
hin? Das Problem ist, ob es jetzt Merz, Starmer ist oder Macron, viele in Europa haben durch ihre Politik oder Wirtschaft, haben sich an die Wand gefahren. Das heißt, die brauchen die Eskalation, um weiter an der Macht zu bleiben. So wie auch Zelensky. Zelensky braucht den Krieg, um überhaupt dort weitermachen zu können, weil ansonsten würde er wahrscheinlich vor das Kriegsgericht gestellt und seine ganzen Milliarden, die er parallel links und rechts hat, wären auch mal schnell weg. Dasselbe Problem hat Erdogan. Erdogan hat auch innenpolitisch massive Probleme, Inflationsprobleme etc. Ja. Er braucht einen Gegner im Außen, um dort sozusagen auch weiterzumachen. Dasselbe Problem hat Netanyahu, der auch nicht unbedingt beliebt ist in Israel, aber er braucht auch den Gegner im Außen, den Krieg, um seine Legislaturperiode zu verlängern. Also wir haben sozusagen ein Gemisch aus Menschen, wo die Wirtschaft an die Wand gefahren sind und wo wir jetzt Personen haben überall, die ja eigentlich bis ans Ende gehen müssen, um sozusagen nicht, wie gesagt, in Knast oder am Henker zu landen. Und das ist das Hauptproblem. Aber wohin geht's? Es wird sich irgendwann früher eine Einigung geben.
Punkt. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt viele Zuschauer sagen werden, um Gottes Willen, der André hat einen ganz schönen Aluhut auf. Es sind ja alle Verschwörungstheorien irgendwie abgedeckt. Was entgegnest du denen?
Na gut, man braucht halt bloß die Kontakte, man braucht das Wissen, man muss einfach in der Pre-Impact-Phase so diese Frühwarnung, egal was ich jetzt bespreche, es sind ja die Fakten, ob es jetzt das Bundesamt ist für Katastrophenschutz, ob es die einzelnen, allein Milchmädchenrechnung, machen wir mal Thema Migration, ja, dass wir heute sozusagen alle Brandherde dort betroffen haben. Allein Migration bei den Schulen. Durchschnittlichen Schulen haben so bei den 25 Kindern leben nur noch sind nur ein bis drei Deutsche dabei von 25. Bei den 1 bis 18-jährigen Kindern haben wir fast 55% muslimischer Anteil. Allein aufgrund der Geburtenrate etc. haben wir bis 2050 gehen wir Richtung Kalifat. Also jetzt allein nur dieses Problem. Wir haben die Vorbereitung in allen Ländern. Wir wissen das. Also Munitionsvorbereitung, Armeevorbereitung. Ja, also theoretisch für jemand, der aus der Branche kommt, also entweder aus dem Nachrichtendienst oder gewissen speziellen Verwendungen, man weiß das. Also man sieht es, weil das Problem ist, die Einsatzbefehle müssen ja schon geschrieben werden. Die Vorbereitung, also auch das natürlich mit beispielsweise Iran. Ja, wenn man da Hunderttausende hinbringt, die ganzen Trägerflotten etc., die kosten Geld. Und das machst du nicht einfach so.
Ja, klar. Naja,
also,
das sind Milliarden.
Ja, darum. Also das sind diese ganzen Vorbereitungen, sehen wir, bekommen wir mit. Wir kriegen das von den großen Familien mit, wie die sich vorbereiten, was die planen, was die machen. Und damit hat man eigentlich von den Thinktanks, den Planern, den Familien und den Organisationen, hat man nur eine Linie. Also es ist nicht so, und ich mache den ganzen Tag nichts anderes, ist ja nicht so, dass irgendwie die Behörde sagt das, die Familie sagt das und dann okay, so abschätzen. Nein, global, ob es Russen sind, ob es Chinesen sind, ob es Amerikaner sind, ob es Juden sind, alle sagen das Gleiche. Das einzige Mal so ein bisschen dieses zeitliche Komponente. Oh, haben wir noch nächstes Jahr, haben wir noch zwei Jahre, haben wir noch drei Jahre. Aber wir reden nicht ob, sondern nur noch wann.
Okay, aber mit dem Wissen, das du jetzt hast, schläfst du dann noch überhaupt gut? Kannst du überhaupt noch Freude am Leben haben? Und du weißt, okay, es kommt das Best-Case-Szenario, klingt für mich schon wie ein Scheiß-Szenario eigentlich. Oder es kommt halt Krieg bis 28 und der Russe steht vor der Tür und wir müssen ja mit Waffen irgendwie unser Hab und Gut verteidigen.
Schlafen, na gut, ich arbeite von früh bis abends. Also ich stehe 6 Uhr auf spätestens.
Aber was ist dann das Lebensziel?
Das Problem ist, das ist kein Spiel. Das heißt, es ist nicht so nach dem Motto, ich mache jetzt mal nur halb so viel, ich mache jetzt gechillt und ach, wenn es nicht klappt, dann lade ich nochmal neu und mach's neu. Das Problem ist, man hat nur eine Chance. Man muss ins Machen kommen und ich würde mir später niemals, vor allem mit dem Wissen, was ich habe, und den Kontakten, würde ich mir niemals verzeihen, wenn dann Menschen schaden oder Menschen irgendwo sterben, wo ich hätte verhindern werden können. Oder auch selber sozusagen etwas für mich persönlich natürlich auch weiter resilienter machen und sozusagen, dass ich dann, ja, jetzt mache ich mal ein bisschen Grillen, ein bisschen Party, ein bisschen Spaß. Nee. Also es ist eigentlich eine Ablenkungstaktik, kann man offen sagen. Also sozusagen, statt in die Depression zu gehen, Gehe ich halt nach vorne.
Ja, aber andere würden vielleicht mit dem Wissen sagen, alles klar, macht's gut, ihr Idioten, ich gehe jetzt irgendwie in die Südsee auf eine einsame Insel oder ich gehe nach Südamerika, da gibt's keinen Impact so richtig, wenn ich irgendwo in der Pampa hocke oder so.
Warum? Die Angebote gibt's. Habe ich genug. Hat ja gestern erst wieder ein schönes Gespräch. Das Problem ist, ich kann damit eine Familie retten, vielleicht zwei, vielleicht 100. Aber das, was ich machen möchte, was ich so ein bisschen sehe in meiner Arbeit, ist, wie kann ich den maximalen Mehrwert für die Bevölkerung rausholen? Und das ist halt, wenn du einmal Soldat warst oder Polizist, das ist eine Berufung. Du machst das, weil du dazu innerlich stehst. Mhm. Und deswegen kann ich nicht, also ich kann nicht.
Aber du bist ja kein Soldat mehr.
Ja, du bist immer Soldat im Kopf.
Aber hast du nicht Angst jetzt mit all dem, was du jetzt sagst, dass es gegen dich verwendet wird, dass es vielleicht auch für dich Probleme gibt oder so, dass sie sagen, der redet uns zu viel oder?
Da ich keinen auf die Füße trete, da ich keinen,
keiner
Familie irgendwie namentlich benenne oder auch dort nichts dagegen mache.
Aber dein ehemaliger Arbeitgeber oder so sagst, hier, der Nachrichtendienst, der Nachrichten, vielleicht sagen die, vielleicht guckt der Mossad hier mit und sagt, dem erzählen wir nichts mehr, der labert es ja hier beim Mark aus.
Nö, ich bin so ein bisschen wie die Schweiz, ich bin relativ neutral. Mhm. Ich helfe vielen, ich schaue, dass es immer eine Win-Win-Situation gibt und damit fahre ich immer gut.
Okay. Aber jetzt, ich habe dich unterbrochen beim Thema, was kommt danach? Also was ist dann der Plan, wenn dann Best- oder Worst-Case-Szenario eingetreten ist? Ich habe dich gefragt, geht's da um, keine Ahnung, Depopulation oder die Schuldenberge? Hast du schon gesagt, Schuldenberge natürlich ist ein Riesenproblem, die abzugraben.
Das, was wir zumindest mal mit den Banken mitbekommen haben, dass man wahrscheinlich eine Währungsreform plant und dann sozusagen komplett wieder neu anfängt. Mhm. Also man hat das Fiat-Geld oder allgemein das System, hat man so an die Wand gefahren seit 2008, wird das eigentlich nur künstlich am Leben gehalten und durch Pump immer nach vorne gemacht.
Dafür wurde ich immer als Crash-Prophet stigmatisiert für diese Aussage, aber das sind jetzt tatsächlich, also und in der Vergangenheit war es ja oftmals so, entweder halt Währungsreform oder Krieg, fängt man wieder von vorne an. Okay,
Vor allem nach dem Krieg, man wird sich ja dann irgendwie schon einig, vor allem fragt dann keiner mehr, wer war eigentlich verantwortlich?
Ja, genau.
Wie war das
überhaupt? Der böse Putin oder Trump oder
Also man kann dann viel unter den Teppich kehren, was natürlich
Ablenkung.
So wie Trump, ja. Epstein-Files überall mit drin, auch ob es jetzt hier die Ehefrau ist oder etc. Aber da machen wir einfach mal einen Krieg. Ja, also man, diese schönen Nebelkerzen sind halt immer interessant, ja.
Und was kommt danach? Was ist danach geplant?
Es wird etwas Neues geben.
Ja,
nennen wir es einfach eine gewisse Neuordnung.
Ja, und was für eine dann? Ist es dann the New World Order? Oder ist es dann irgendwie Tribes, also ganz viele dezentrale Systeme? Oder leben wir im Weltfrieden auf einmal?
Sagen wir so, ich weiß natürlich, aber die Chance, die Möglichkeit liegt im Chaos.
Ja.
Im Chaos, man kann vieles vorherbestimmen, man kann vieles berechnen, man kann auch vieles natürlich absprechen. Im Chaos hat die Menschheit noch die Chance, etwas zu verändern und zu ihren Gunsten zu machen.
Also bist du positiv gestimmt für danach?
Ich muss positiv gestimmt sein, weil wenn ich negativ gestimmt bin, könnte ich den Tag nicht aufstehen.
Ja, klar.
Also ich muss also glauben, hoffen, dass es besser wird. Und jetzt aber der große Unterschied. Der Soldat hofft das Beste, bereitet sich aufs Schlimmste vor. Und das Problem, was ich auch bei vielen Klienten sehe, die hoffen nur, oh, es kommt irgendeiner. Oh, die AfD wird uns helfen. Trump wird uns helfen. Jesus wird uns helfen. Mhm. Also irgendeiner kommt, also irgendeiner nimmt die Verantwortung ab für sich selber.
Das passiert ja nie.
Genau.
Aber jetzt, ich bin bei dir. Also es ist ja klar, egal, welche Glaköre wir haben oder welche Couleur der Parteien oder welche Politiker, im Endeffekt sind sie immer das Problem, nicht die Lösung. Egal, ob jetzt Trump, Grüne, AfD, whatever. Ja. Brauchen wir vielleicht in Zukunft ein System, so wie bei Bitcoin. Bitcoin hat ja auch erkannt, das Problem ist immer der Mensch, das schwächste Glied in der Kette. Deswegen geht auch jedes Geldsystem seit 5000 Jahren immer wieder vor die Hunde.
Genau.
Weil dann irgendwie ein korrupter Monarch kommt oder ein Diktator. Inflation, Wahlversprechen werden finanziert, Kriege vom Zaun gebrochen, Inflationierung des Geldsystems und dann Game Over, neues Geldsystem. Das sind ja auch Zyklen. Vielleicht brauchen wir ja auch sowas wie einen politischen Bitcoin, also praktisch ein System, wo das schwächste Glied der Kette rausgenommen wird aus der Geldgleichung, nämlich der Mensch, auch im politischen System, dass der Mensch rausgenommen wird, weil jeder Politiker hat seinen Preis wahrscheinlich, jeder kann erpressbar werden, etc. Ist das dann die Lösung,
also, zu sagen,
wir haben dann irgendwie eine KI oder?
Also ich denke, eine Neuordnung würde Sinn machen, und zwar eine Einfügung einer richtigen Demokratie.
Was ist eine richtige Demokratie?
Eine richtige, direkte Demokratie, wo auch, was ich, jeder, der im politischen Amt ist, könnte man sowieso wahrscheinlich um 90% kürzen, die ganzen Geschichten, dass jeder da vielleicht nur für ein oder zwei Legislaturperioden reinbekommt und danach weiter seinen Job macht. Ich würde erstmal anfangen, jeder, der rein möchte, muss erstmal eine abgeschlossene Ausbildung haben. Mhm. Vielleicht sogar auch ein Studium, nicht unbedingt, es reicht eine Ausbildung. Und er muss erfolgreich, sagen wir, 5 oder 10 Jahre in einer Branche gewesen sein. Mhm. Also er muss ein Macher sein.
Ja.
Und dann kann man natürlich dort das schon so machen, dass man es neu macht. diese Pulk-Strategien, so wie ich die auch bezeichne, sozusagen, dass die Menschen auch jetzt, auch in der Krise, du wirst die Krise nicht aufhalten können, aber du kannst schauen, dass du vielleicht um dich herum Spezialisten holst, Familien holst, Freunde holst, mit denen du das durchgehst. Weil egal, wie gut du vorbereitet bist, bist du alleine, bist du nichts in der Krise. Nee. Und ich glaube, man kann ein neues System schon entwerfen, wenn man aber gewisse Regeln natürlich reinmacht. Und natürlich am Ende geht es immer um Korruption. Und die Frage ist natürlich, welche Attribute müssen beseitigt werden, dass Korruption erst gar nicht entsteht oder dass sozusagen dort die Verführung gar nicht erst möglich gemacht werden. Ich denke, da gibt es genug Ideen, nur es hapert am Ende immer am Menschen.
Genau. Und deswegen sage ich ja, vielleicht müssen wir aus der nächsten politischen Gesellschaftsform den Menschen rausnehmen aus der Gleichung. Vielleicht haben wir deswegen jetzt die KI entdeckt, vielleicht sind wir deswegen auf dem Weg zum Mond und Mars. Vielleicht haben wir deswegen auch Bitcoin bekommen, weil ich glaube immer, also jeder kennt ja seine tiefsten Abgründe, du genauso wie ich und seine, also jeder kennt sich selber am besten. Also ich zum Beispiel, ich kenne meine Stärken, ich weiß, ich bin integer, ich bin grundehrlich zu mir selber und ich weiß auch, mich könnte man nicht bestechen. Hm. Ja, also ich bin jetzt in Epstein-Falls nicht aufgetaucht, ja, da war ich gut genug, es zu verheimlichen, nein, Quatsch, weil ich auf sowas halt einfach nicht abgehe. Aber Fakt ist, es gibt ja wenige gütige, faire Monarchen oder Politiker, die wirklich zum Wohle der anderen agieren. Jeder hat irgendwie vielleicht einen Preis. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass in der Zukunft, vielleicht nach diesem Systemwechsel, ich hoffe nicht, dass es mit deinen Szenarien einhergeht, da denke ich noch positiv, dass wir es hoffentlich abwenden können durch positive Gedanken und Affirmationen.
Genau das höre ich oft. Und jetzt auch vielleicht für die Zuschauer.
Ja.
Stellt euch die Frage, was müsste passieren, damit es nicht passiert? Bleibt mal allein bei der Wirtschaft. Was müsste passieren? Also sprich, die Politik, die alles verursacht hat, die soll jetzt die Lösung bringen.
Nein,
also
was müssen eben nicht. Ja, genau. Das ist ja meine Rede. Diejenigen, die auf der einen Seite sozusagen sich als die großen Retter und Feuerwehr aufspielen, sind die Brandstifter. Das sage ich ja immer wieder. Das ist bei den Notenbanken so und ist bei der Politik so. Ja, sie haben den Brand verursacht, kommen dann aber um die Ecke, um mit unserem Steuergeld das zu löschen. Es funktioniert nicht.
Und
das kenne ich auch immer mit Menschen.
Die Regierungen brauchen ja die Gewalt und das Chaos, um sich selber zu legitimieren.
Genau. Und deswegen, dann können sie den Krieg vom Zaun brechen und sagen, hey, es ist nicht unsere Schuld, dass eure Rente am Arsch ist, sondern das ist der böse Putin gewesen oder Trump oder irgendein anderer Verrückter. Ja, es ist wirklich Brot und Spiele, es ist eigentlich wie die Truman Show. Es ist die Matrix, Punkt aus. Und deswegen sage ich ja, vielleicht brauchen wir in Zukunft einfach, vielleicht auch durch die künstliche Intelligenz oder durch irgendwas anderes, vielleicht durch AI-Technology, brauchen wir vielleicht dann irgendwie eine Gesellschaftsform, in der kein Mensch mehr verantwortlich ist, sondern die wirklich gerecht ist, vielleicht sozusagen eine Algokratie. Auf einem Algorithmus basierend, dass wir einen Code haben und dass wir uns alle darauf verlassen können, dass wir uns um was ganz anderes kümmern müssen, dass wir keine Bürokratie mehr brauchen, keine Beamten mehr brauchen, kein Finanzamt, keine Richter, die falsch entscheiden.
Das sowieso, also da können wir uns einigen, sozusagen. Ja, man könnte, das Beamtenwesen an sich oder natürlich den Staatsapparat könnte man schon effektiver, effizienter, massiv gestalten.
Jetzt wird der eine oder andere sagen, aber Marc, dann ist es der kalte Code und es ist dann total kühl und ohne menschliche Gefühle. Es könnte ja immer noch sozusagen eine menschliche Komponente geben. Aber nochmal,
ich vertraue... Ja, die Masse ist ja Selbstverwaltung.
Genau, ich glaube einfach, wir brauchen mehr dezentrale Systeme und ich glaube einfach, wir bräuchten ein System, was nicht menschelt in dem Bereich. Mhm. Weil bis 10 Jahre, es funktioniert nicht. Es ist zu langsam, es ist zu korrupt, es ist lobbygetrieben und es führt immer wieder zu Krieg, Inflation und Tod. Punkt aus.
Ja.
Und deswegen, vielleicht ist es die Zukunft. Das ist so mein Traumgrad.
Es liegt an uns. Und das ist genau das ist eigentlich das Wichtige. Jetzt sind wir in der Zeit. Wir sind in dieser Epoche. Wir können es ändern. Also wir können etwas Besseres draus machen. Ja, natürlich. Es wird Opfer geben. Es wird auf jeden Fall hässlich. Es wird hart.
Ja, können wir das auch verhindern, dein Best- und
Worst-Case-Szenario? Nein. Nö. Deswegen wieder die Frage, was muss passieren, damit es nicht eintritt?
Ja, und was muss passieren? Genau.
Ja, genau. Und das ist unrealistisch. Allein ob es Migration ist, also nimm irgendeins von diesen 500 Szenarien und überleg dir einfach nur einen Satz, was muss passieren, dass nicht passieren wird. Und da wirst du feststellen, dass es absolut unrealistisch ist, dass das jetzt passiert. So wie, keine Ahnung, E.T. kommt von Himmel und sagt jetzt ist Frieden. Also es ist 0,0001%, dass es nicht. Aber wie weit wir selber dort mitspielen, dort selber manipuliert werden, das liegt wiederum an uns. Das Problem ist, die 80% der Masse, lässt sich halt wie so ein Herder einfach manipulieren und gegenseitig aufwiegeln.
Aber deswegen sage ich auch immer wieder, exit the Matrix, deswegen wacht auf, ihr müsst verstehen, wie das Geldsystem funktioniert, ihr müsst verstehen, ihr müsst das große Bild haben, um zu erkennen, wohin die Reise geht und was mit euch gemacht wird, wie ihr manipuliert werdet. Deswegen eigentlich Fernseher ausschalten und nur noch hier Marc Friedrich YouTube-Kanal angucken oder meine Bücher lesen oder auch deins. Aber ja, genau, weil nur wenn du weißt, was auf dich zukommt und wenn du das System verstanden hast, dann kannst du dich auch praktisch dagegen wehren, Vorsorge betreiben und dich mental, aber auch monetär schützen vor dem, was kommt. Ich habe halt immer noch diese leise Hoffnung, dass wir als Menschheit tatsächlich mit unserer Energie, Gebeten und was weiß ich allem das Ganze auch verhindern können. Da haben wir die Möglichkeiten, davon gehe ich felsenfest davon aus, weil vieles wurde auch schon verhindert, was hätte passieren sollen. Da bin ich mal positiv gestimmt, aber ich glaube auch wie du nicht, dass jetzt irgendwie irgendeine Partei oder irgendein politischer Führer die Lösung ist, dass es doch immer nur Brot und Spiele ist. Ne? Ablenkung, du hältst sie arm, ich halte sie dumm und ich halte sie noch irgendwie beschäftigt oder so, wie in der Truman Show. Also umso wichtiger ist, sich zu informieren, vorzubereiten, wach zu sein, die Matrix zu verlassen, den Kaninchenbau zu erörtern und sich auf die Worst-Case-Szenarios vorzubereiten, in der Hoffnung, dass sie nicht eintreten. Weil Vorsorge ist immer wichtiger wie Nachsorge. Also als ich vor 15 Jahren gesagt habe, Leute, holt euch Lebensmittel, weil die nächste Krise kommt oder die zweite Inflationswelle kommt, wurde ich auch ausgelacht und als irgendwie Crash-Prophet stigmatisiert. Und jetzt lacht keiner mehr drüber, weil alle wissen, wie schnell und wie fragil unser System aktuell ist.
Tja, wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd. So ist das schon immer in der Menschheitsgeschichte gewesen. Und später ist nicht so, dass dann einer dir auf Schulter klopft und sagt, hast super gemacht, sondern
Undankbarkeit ist der Weltenlohn. Ja, genau, da wird es relativiert und so. Ja, genau, also deswegen fahre ich ja auch Fahrrad, damit ich schnell komme immer wieder. Ja, habe ich euch zu viel versprochen? Hochspannendes Gespräch und ich bin auf eure Meinung gespannt. Was glaubt ihr? Ist der André einfach nur ein Spinner, der einen Aluhut auf hat, so wie ich? Oder ist da was dran? Also lasst mich mal in den Kommentaren wissen und ich wäre euch jetzt schon dankbar, wenn ihr neu hier seid, ein Abo da lasst, um noch mehr Sichtbarkeit mir zu geben, damit noch mehr Menschen die Matrix verlassen, noch mehr Menschen sich mit diesen wichtigen, wie ich finde, essentiellen Themen zu beschäftigen und auch die Glocke aktivieren, dann wirst du immer informiert, wenn ein neues, spannendes Gespräch mit mir online geht. Und empfehle mich gerne auch weiter, wenn du schon Abonnent bist. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du dieses wichtige Video teilst an Freunde, Bekannte, an die Tante, die irgendwie Beamte ist oder auch an Soldaten und so weiter. Ich bin auf eure Kommentare sehr, sehr gespannt, weil ich habe es euch gesagt, es ist ein spannendes Gespräch. Ich fand es nach wie vor spannend, es war kurzweilig. Und ja, André, dir kann ich nur danken für deine Zeit, für deinen Mut auch hier aufzutreten und für deinen Einsatz. Ich hoffe, dass du mit vielem Unrecht hast.
Das hoffe ich auch. Das Problem ist, die Faktenlage sieht leider anders aus.
Und die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt genau. in diesem Sinne. Wir werden sehen, wir sprechen uns spätestens 2028 oder Silvester 29 dann, wenn vielleicht oder hoffentlich nichts passiert ist. Aber ja, Krieg ist leider oftmals tatsächlich die Lösung, um Probleme, die selbst verursacht worden sind, von Politikern zu lösen. Aber jetzt denken wir mal positiv und betreiben Affirmationen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt tapfer und bleibt vorbereitet. Bis bald. Ciao.